Einen wunderschönen guten Abend hier bei uns aus Waldemstein-Fischbach im Ulysses-Podcast. Und da wir momentan noch keinen Codebreaker haben, oder wie es heißt, fange ich einfach hiermit an. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind heute Abend live, ausnahmsweise mal, denn wir haben uns gedacht, lasst uns doch mal einen coolen Podcast machen. Michael hat mir vorhin erzählt, dass wir tatsächlich schon mal einen gemacht haben, vor Jahren wohl. Du wärst auch mal zu Gast gewesen, hat er mir gesagt.
Wenn er das sagt, würde das stimmen. Ich kann mich
genau, ich vertraue ihm da mal. Aber jetzt, wo ich diese Woche ganz alleine bei uns im Büro bin, habe ich die Macht und habe gedacht, jetzt machen wir mal einen richtigen Podcast hier. Die Pilotfolge machen wir noch mit Video, deswegen sitzen wir hier. Aber je nachdem, wie das bei euch ankommt und wie ihr das findet und wie das für uns läuft, haben wir uns gedacht, nehmen wir das einfach auf und dann könnt ihr euch das irgendwo, das werden wir euch noch sagen, anbieten, dass ihr das runterladen könnt und oder zuhören habt. Genau. Heute habe ich hier zwei tolle, wunderbare Mitarbeiter, die ich auch meine Mitfahrer nennen kann. Nämlich einmal die Zoe und den Alex. Ihr kennt sie bestimmt schon.
Hey.
Ach so, ich bin der Philipp. Ich sitze normalerweise da hinten drinne, aber da ich gedacht habe, die ganzen Hexenmenschen brauchen auch mal eine Erholung. Das ist meine Chance. Ich wage mich in die Öffentlichkeit. So, das lassen wir. wir haben ein bisschen was wir euch erzählen wollen, nämlich ein paar Updates zum Schwarzen Auge. Ich habe auch noch ein paar Updates zu den Crowdfundings. Da gab es einige Nachfragen, deswegen will ich das ganz kurz nochmal euch mitteilen. Außerdem haben wir heute, jetzt nehme ich dir die Überleitung doch weg, Zoe, den Ende eines Crowdfundings gehabt, nämlich das Ende eines Crowdfundings gehabt. Aventur ist heute zu Ende gegangen mit entspannten 45.194 Euro. Das ist, finde ich, für so ein Kinderrollenspiel, das einen relativ kleinen Namen hat, momentan noch eine sehr stolze Summe, was mich sehr freut, was auch unser Team sehr freut, die ganze Firma. Und was ich besonders toll finde daran ist, dass wir bei diesem Crowdfunding Charity Pledges angeboten haben. Das heißt, Pledges, die Bäcker kaufen konnten und dann an andere Einrichtungen und oder Schulen oder Personen verschenken können, die dann damit mit den Kindern spielen können oder das eben ausprobieren können. Genau, das finde ich sehr cool, weil es sind, glaube ich, fast 50 Leute geworden oder sowas. Das heißt, wir haben 50 Pakete, die wir an diese Schulen verschicken können oder an diese Einrichtungen. Das fand ich sehr, 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 sehr cool. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und wir werden voraussichtlich in einem Monat nochmal eine Late-Pitch-Phase veranstalten. Das heißt, für all diejenigen, die sich jetzt noch nicht entschließen konnten und noch nicht eingestiegen sind, werden wir dann nochmal die Möglichkeit bieten, da einzusteigen. Außerdem können alle, die mitgemacht haben, dann nochmal eventuell was anpassen, weil sie gemerkt haben, oh Mist, ich habe Dings und Dangs vergessen. Was auch immer. Nächster Punkt war die schwarze Katze. Da haben wir vor, ich glaube, 6 Wochen bereits die normalen Regelwerke ausgeliefert und haben unter anderem die Zartcover-Regelwerke, die Würfel und die Katzendokumente teilweise noch nicht ausliefern können, weil sie einfach noch nicht da waren, beziehungsweise leider da sind. Was wir allerdings jetzt da haben, sind die Zartcover-Regelwerke, endlich, finally. Und wir werden morgen, da werde ich mich dann morgen mit der Saskia direkt dran setzen und mit unseren Lagermenschen, dass wir das sofort rausliefern. Und wir hoffen, wenn alles glatt geht, dass die Ende der Woche, spätestens Anfang nächster Woche bei euch ankommen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Würfel brauchen leider noch einen Moment. Das wird wahrscheinlich eher Ende Oktober werden. Kann ich leider momentan nicht genauer sagen. Aber da wir nicht länger warten wollen, bis das alles bei den Bäckern ankommt und ihr habt schon genügend Geduld bewiesen, gehen die Zartcover-Bücher, wenn alles glatt läuft, morgen, spätestens übermorgen, an euch raus. So, nächstes Crowdfunding, ihr seid gleichzeitig mit dabei.
Nimm dir Zeit.
Ich nehme mir die Zeit. Schatten der Macht haben wir nämlich auch noch. Da möchte ich mich an dieser Stelle ganz kurz nochmal entschuldigen, auch im Namen unseres Teams, weil der hat in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen die Kommunikation gelitten, das will ich nicht verschweigen. Das machen wir in Zukunft besser. Das war einfach ein bisschen blöd von uns. Denn Schatten der Macht hat sich leider nämlich auch ein bisschen verzögert. Das liegt auch an der Produktion. Wir hatten da unter anderem Fehler, die wir erst gemerkt haben, als wir die Ansichtsexemplare schon hatten. Das kennt ihr ja bestimmt alle. Und deswegen hat sich das alles so ein bisschen verzögert. Aber wir haben jetzt endlich den Termin von der Druckerei genannt bekommen. Das ist der 7.11., an dem das voraussichtlich bei uns angeliefert wird. Und dann werden wir spätestens der Woche darauf, das auch an die Bäcker endlich ausliefern können. Sorry nochmal, dass das alles so lange gedauert hat. Das ist für uns sind Brettspiele jetzt auch nicht, auch wenn wir ein Spieleverlag sind, nicht täglich Brot, sag ich mal. Das ist nicht so einfach, wie das noch mit Regelbüchern oder mit, also einfach, mit DSA und anderen Büchern ist. Aber da sind wir manchmal noch auf ein paar Probleme gestoßen, die uns so noch nicht, ne, wie sagt man?
Ich kann vielleicht generell ergänzen, es ist immer so, wenn viele Einzelteile bei Spielen sind, gerade auch wenn die beispielsweise in China produziert werden und man nicht immer sofort ganz pünktlich ein Ansichtsexemplar bekommt, kann es manchmal dann zu Verzögerungen kommen, weil wir wollen ja auch, dass die Qualität bei den Produkten stimmt.
Genau, genau.
Und wenn zum Beispiel die Holzfiguren, die, sagen wir mal, Helden abbilden sollen, eher so aussehen, als wäre das so eine Art Plop, können wir das halt nicht guten Gewissens dann herausgeben. Insofern kann es halt passieren, dass sich da mal was verzögert, wenn wirklich diese Produktionswege auch lang sind. Und das ist dann ein bisschen anders als wie beim Buch. Das muss man ganz klar sagen.
Genau, genau. Also, ihr habt es gehört, dass es gab so ein paar Gründe, warum das leider ein bisschen später kommen wird. Aber wir haben jetzt den Termin genannt bekommen. Ich denke und bin positiv, dass es jetzt auch wirklich klappt. Und ich habe noch mehr Crowdfundings, denn Savage Worlds und die Sandy Petersons Cthulhu-Mythos-Version für Dungeons & Dragons werden wahrscheinlich auch in den nächsten beiden Wochen final bei uns ankommen. Das heißt, die werden auch Ende September, Anfang Oktober wahrscheinlich an die Bäcker rausgehen. Also da sind wir auch guter Dinge, dass das klappen wird und dass ihr da nicht länger warten müsst. So, jetzt habe ich's. Genau, das war mein kurzes Crowdfunding-Update für diese, für die paar Projekte hier. Es ist ja schon einiges. Aber Alex, ich freue mich drauf.
Schieß los.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Denn viele Leute, ich habe ja gestern eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram und habe gedacht, erstens, Leute, habt ihr Bock drauf? Es hatten sehr viele Leute Bock drauf, also auf einen Podcast. Und was wollt ihr denn so hören? Und es hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht, aber es war dann doch sehr signifikant, wie viele Leute sich dann doch nach DSA-News gesehnt haben. Und ich muss die eigentlich nicht nur an dich richten, ich kann sie an euch beide richten. Entschuldigung. Und deswegen möchte ich direkt mit der Kontroverse des gestrigen Tages anfangen, der vermeintlichen Kontroverse. Was ist da mit dem Mabo-Dolch,
Alex? Ich erinnere mich.
Was ist da los?
Zunächst einmal sollte ich vielleicht sagen, du kannst natürlich DSA-Fragen gerne an uns beide richten. Es ist meistens so, dass wir als Redakteure immer bestimmte Projekte hauptverantwortlich betreuen. Deswegen kann Zoe zum Beispiel deutlich besser über einige Produkte etwas berichten als ich. Mhm. Umgedreht ist es auch so, das ist ganz klar. Und was den Mabo-Dolch angeht, ja, ich habe ja versprochen, generell auch Nachrichten über Torvald und andere Dinge mitzubringen. Mhm. Fangen wir am besten beim Mabo-Dolch an. Und ich glaube, ich kann erst einmal sagen, die Leute, die glauben, dass die Primärliturgie von Mabo einfach so entdeckt worden ist, die kann ich beruhigen. Das ist gar nicht der Fall, sondern wir haben sehr langfristig geplant, wie wir das Ganze aufbauen. Und ja, zu Aventurisches Götterwirken 2 haben wir uns auch überlegt, wirklich eine coole neue Profession einzuführen, die wir so nicht haben. Zwar gab es den Mabitenorden, dort, wo praktisch ja die Überreste der Mabo-Geweihtenschaft ohne Karma existiert haben, den gibt es nach wie vor noch. Aber es gibt einige Mabiten und andere Anhänger von Mabo, die haben tatsächlich eine Möglichkeit bekommen, Karma zu generieren, sagen wir es mal. Das ist auch durchaus in den Plot mit den Kindern der Nacht. Das ist eine bestimmte Vampirart, die mit Mabo assoziiert wird, verbunden. Und wir haben auch in dieses Buch Hinweise eingestreut, was da so genauer passiert ist. Wie gesagt, das hat nichts mit der Primärliturgie zu tun. Und wir haben auch nicht vor, dass es mehrere hundert Mabo-Geweihte gibt. Aber wenn du ein Mabo-Geweihten spielen willst, hast du dort die Möglichkeit und das ist auch alles sehr geheim. Das weiß keiner innerhalb der Boron-Kirche oder bei den anderen 12 göttlichen Kulten, sondern das baut sich eher langsam auf. Was ich noch gelesen habe, und diese Kritik kann ich durchaus verstehen, ist, dass wir das nicht mit einem Abenteuer unterfüttert haben. Ich kann insofern das natürlich verstehen, das Material wäre genug für eine gesamte Kampagne, aber wir haben durchaus schon einige Abenteuerpunkte angelegt. Also es gibt zum Beispiel ein aktuelleres Heldenwerk, Federfall. Das greift auch die Thematik schon ein bisschen auf. Und wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann noch etwas Näheres dazu herausbringen. Aber es ist auch noch nicht notwendig, diese Veränderungen zwangsweise in ein Abenteuer einzubauen, sondern das ist eher so eine Sache, die langsam entdeckt wird. Insofern haben wir da auch noch Zeit, das zu unterstützen. Und das ist ganz klar, auch unsere Abenteuer ploppen ja nicht einfach auf. Wir brauchen auch einen Autoren, der sich sehr gerne damit beschäftigt. Und wir müssen auch einen finden, der das liebevoll gestaltet und auch eine gute Idee hat und mit uns diesen Plan auch dann ausführt. Insofern, vielleicht kommt da noch was, aber es kann auch dauern.
Ja klar, aber ich meine, es ist, ich muss mich ja ganz kurz outen, dass ich hier der mit Abstand am wenigsten kompetente DSA-Mensch bin an dem Tisch.
Aber, außer bei bestimmten Themen.
Außer bei Maraskanern. Aber die sind auch wichtig genug, als dass ich mich damit befassen würde. Nee, aber das klingt doch schon mal cool zu hören und vielleicht beruhigt das ja einige da draußen, dass da durchaus ein bisschen Hintergrund kommt, ein bisschen Rahmenhandlung und wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also wie gesagt, da braucht auch keine Angst haben, dass wir einfach Sachen retconnen, weil wir es einfach retconnen wollen oder sowas, sondern wir haben da schon unseren Plan, der auch sehr langfristig schon angelegt ist und dementsprechend, da braucht man keine Sorge haben, dass wir da irgendwie nicht recherchiert hätten oder sowas, sondern das haben wir schon sehr bewusst getan.
Coolio. Du hast noch mehr, hast du gesagt, ne?
Ich habe auch generell noch mehr Dinge im Gepäck.
Also, was die Leute auf jeden Fall interessieren wird, ist, wenn du ein bisschen was, denn es geht ja bald los in 2 Wochen, ein bisschen was zur Torwall schon teasern kannst. Und du hast mir noch gesagt, dass du ein bisschen was zum aventurischen Götterwirken 2 generell noch vielleicht sagen kannst. Und jetzt hoffe ich, dass ich dich nicht in die Nesseln setze, aber noch ein bisschen was zu Cthulhu-Mythos für DSA. Da bist du ja, glaube ich, auch direkt dran beteiligt sozusagen.
Ja, das sind so Produkte, die mehr oder weniger unter meiner Verantwortung auch stehen. Ich werde vielleicht am besten einfach mit 1, 2 von den Sachen anfangen. Dann schwenke ich mal zu Zoe über. Die hat, glaube ich, auch noch ein paar Sachen im Gepäck.
Torwald, sparen ganz wir uns tolle noch ein Fragen auf.
Aber ich habe mir da schon genauere Instruktionen auch geholt, was ich schon so mitteilen kann an Informationen. Ich würde sagen, wenn wir schon beim Marbodeutsch waren, dann mache ich einfach mit Götterwirken auch
gerne,
weiter.
Ja, klar.
Das macht Sinn, denn da ist ja Marbo auch drin. Also auf was sich die Leute freuen können, ist, dass die Marbo-Geweihten, also wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, mit die coolsten neuen Liturgien auch bekommen werden. Wir haben uns da wirklich sehr, sehr spannende Sachen überlegt, die sehr viel auch mit diesem Vampir-Mythos zu tun haben von Marbo. Aber nicht nur. Und ich kann allerdings sagen, dass Blut beispielsweise in ihren zeremoniellen Techniken eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Darüber hinaus werden die Fans der Zwerge auch die Ankrospriester bekommen. Auch mit mehreren verschiedenen Stilen, die es auch schon früher gab, die wir jetzt tatsächlich auch regeltechnisch ausgebaut haben. Den schon bekannten Left-Hand-Geweihten. Mhm. Und wir haben auch die Ruhr- und Chor-Priester. Das ist vermutlich für dich besonders
toll. Ja, ich wollte gerade fragen, wie sieht's denn mit maraskanischen
Ja, die werden drin sein. Ich kann auch schon sagen, die werden wie auch früher tatsächlich keine hohen Chorpriester haben, die Karma haben. Das ist einfach in ihrem Glauben schon so verankert, dass sie das auch gar nicht nötig haben. Das ist nichts, was sie tatsächlich beabsichtigen, sondern sie funktionieren sehr gut auch ohne Karma. Und das ist auch eine Besonderheit von ihnen. Mhm. Dennoch, wir stellen die Profession, auch den Kult ein wenig vor. Und dann natürlich als sehr großes Special quasi dieses Bandes von 6 menschlichen Kulturen Schamanen. Von den Waldmenschen und den Nevesen, den Trollzackern, den Kjalskern und noch einigen anderen. Inklusive auch Schamanriten. Das ist im Prinzip identisch mit Zeremonien und Liturgien. Die funktionieren mittlerweile auch über Karma-Energie. Das haben wir in dieser Edition geändert. Das war früher, waren es Zauberer. Jetzt sind es tatsächlich auch Priester, die mit ihren Göttern interagieren können. Und was, glaube ich, für alle Spieler wichtig ist, jede dieser Tradition kriegt eigenen Zeremonialgegenstand, Liturgien, Zeremonien und auch für die bereits vorgestellten Geweihten aus Götterwirken 1, also alle 12 göttlichen Kulte und die wichtigsten Halbgötter, für die gibt es auch in diesem Band noch weiteres Material. Unter anderem neue Liturgien und Zeremonien und ganz wichtig, das ist so die Creme de la Creme des Bandes, wir stellen ein unglaubliche Menge von Talismanen der Kirchen vor. Also da ist auch nicht nur der Haupttalisman beschrieben und wie man den einsetzen kann, sondern von jedem der 12 Götterkulte der Haupttalisman plus noch eine Menge weitere.
Sehr cool. Dein Favorit?
Oh, kann ich noch gar nicht sagen. Ich habe die Bilder alle angesehen und ich fand die schon super, super gut. Nein, ich glaube, ich will mich nicht festlegen.
Du willst sie nicht festlegen?
Ich will auch, ich glaube, wer sie kennt, der kennt sie sowieso.
Also Ruhe und Chor, Priester.
Ja. Natürlich.
Ist klar, oder?
Natürlich, ja. Ist klar. Aber ja.
Was man sagen kann bei den Bildern, die haben auch alle ein Bild bekommen.
Die haben alle ein Bild und die sind sehr, sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, von wem die Bilder sind, aber es sieht ähnlich aus wie dieses wunderschöne Schild von für die Torwall-Regionalspielhilfe. Der Stil ist sehr ähnlich. Die Farben sind auch sanft und es hat so einen sehr schönen Stil.
Tatsächlich, das ist gar nicht so unser Hauptgebiet, was Illustration angeht. Dafür ist ja auch Nadine verantwortlich.
Ja, ja.
Die kennt da jede Illustrator und jede Illustration kann sie zuordnen. Ich müsste da auch an einigen Stellen raten, auch wenn ich mich mit einigen Illustratoren besser auskenne, weil ich natürlich den Stil auch öfters gesehen habe. Aber ich muss zustimmen, das ist illustrationstechnisch super geworden bei den Talismanen.
Vielleicht können wir ja auch morgen oder übermorgen nochmal einen auf Facebook anteasern, dass die Leute mal vielleicht sehen,
klar,
wie das Ding so aussieht. Ja. Wäre vielleicht eine coole Idee.
Sehr gute Idee.
Dankeschön.
Notieren wir uns. Ich glaube, das ist ja kein Problem.
Gut, ich schreibe es mir direkt auf. Vorbildlich. Teaser. Götter wirken. Ja gut, also ich bin jetzt schon zufrieden, weil Ruhe und Chor drin vorkommen. Da bin ich simpel. Insofern,
wie gesagt, also mit Liturgien kann ich hier bei Ruhe und Chor jetzt nicht dienen, aber es gibt tatsächlich auch ein bisschen Hintergrundmaterial zu ihnen, warum wir ihnen auch kein Karma geben. Es ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass wir jedem der Gottheiten Priester geben, die Karma haben, wenn das vom Hintergrund her gar nicht vorgesehen ist. Und wenn wir das auch bei Mabo beispielsweise jetzt tatsächlich über unseren Plan so entwickelt haben, dass es ist, bedeutet das nicht, dass plötzlich alle Götter, die es gibt, sofort karmaspendende Wesenheiten sind, die auch noch ihren Geweihten was dann auch geben. Bei Runecore passt das einfach wirklich auch nicht in diese Systematik des Hintergrundes rein. Aber wie gesagt, die funktionieren, glaube ich, auch wunderbar ohne.
So, jetzt pass auf. Grandiose Überleitung. Denn Runecore sind ja die Götter der Maraskaner. Und Maraskan ist ja ein Kontinent, der für seine wilde Flora und Fauna bekannt ist. Eine Insel, pardon. Und da ist ja auch was in Arbeit.
Alles richtig. Da ist sogar sehr viel in Arbeit. Wir hatten es ja schon angekündigt auf der RedCon. Und da habe ich auch schon eine Präsentation gehalten, die auch auf Twitch bei uns auch online ist. Auf YouTube, da habe ich auch mittlerweile. Ja, das Herbarium 1 und 2, damit auch abgeschlossen, wird eine unglaubliche Menge von Pflanzen beinhalten. Natürlich auch die Klassiker von Maraskan. Furchtbar tödliches Zeug,
sehr,
sehr nützliche Dinge, ein riesiger, wunderschöner Baukasten von Ideen für die Kreation eigener Alltagspflanzen, ganz viele Mythen und Abenteueraufhänger, weil das sind die Dinge, die ich mir gewünscht habe.
Mhm,
und da ich dieses Buch das erste Mal völlig allein betreuen darf, durfte ich entscheiden, was reinkommt. Das habe ich völlig ausgenutzt und wirklich mal alles reingepackt, was ich haben wollte, basierend auf über 10 Jahren Spielerfahrung plus natürlich noch Recherche in diversen Foren und so weiter. Natürlich erstmal auch erster Schritt war natürlich, die ganzen Materialien zu sichten, die es halt so gab im Laufe der Jahre.
Mhm.
Und von da aus an habe ich auch entschieden, welche Pflanzen in welchen der 2 Bände kommen. Und da fing es auch überhaupt erst an, dass wir uns überlegt haben, dass 2 Bände nötig sind. Und eben auch nicht nur 128 Seitenbände wie bei den Bestiarien, sondern 260 Seiten Bücher. Die Zoobotanica ist wahrscheinlich sehr viel noch klar im Gedächtnis, riesiges Werk auch, furchtbar viele Seiten, hat aber damals ja auch Kreaturen abgebildet und sogar einige Spezies, die spielbar waren. Insofern war da noch viel, viel mehr Kram mit drin, der gar nichts mit Pflanzen zu tun hat, obwohl es schon sehr ausführlich war im Bereich Pflanzen. Aber jetzt haben wir nochmal es quasi noch weiter ausgefächert, wobei immer mein absoluter Fokus darauf lag, alles möglichst spielbar zu halten. Also in der Zoobotanika haben wir sehr viel Hintergrundbeschreibung, wo wachsen Dinge, da wird sehr viel erwähnt. So ein Kapitel haben wir auch im ersten Herbarium, wo für jede Region Aventuriens, für jeden Landschaftstyp erklärt wird, was finde ich da, damit Spielleiter sich schön zusammenstellen können, wie die Atmosphäre in einer bestimmten Region ist, wie was man bei der Nahrungssuche findet, welche Kräuter man spontan irgendwie findet, was für Dinge die Leute im Alltag so kennen, wo es auch Mythen zu gibt. Aber wir haben eben nicht nur das, und das ist auch nur ein kleinerer Teil des Buches, obwohl er ausführlich ist mit, sagen wir, zwischen 20 und 30 Seiten, sind die anderen 130 bis 140 Seiten eben spezifisch darauf ausgelegt, auch mal einen Fokus in einem Abenteuer einzunehmen. Eben nicht nur am Rande, irgendwie am Wegesrand zu sein, von wegen mach mal eine Sinnesschärfeprobe, ja, auf der Wiese wächst Folgendes, sondern eben auch noch mehr bieten. Also nicht nur das Passive, ach, ihr seht übrigens auch, da wachsen Praiosblumen, was schön zu wissen ist und was einem auch was verraten kann, sondern eben für jede Pflanze, jede der fantastischen Pflanzen, die den Hauptteil einnehmen, verschiedene Perspektiven zu finden, was das den Aventuriern eigentlich bedeuten könnte. So, warum spielt es eine Rolle, dass es da wächst? Was bringt mir das als Spielleiter? Wie kann ich es benutzen? Und vor allem auch, was bringt mir das als Spieler? Was ist, wenn ich einen Alchemisten spiele? Was kann ich damit machen? Da ist die Wertemaske sehr detailliert. Die Wirkung ist, ihr merkt, ich kann stundenlang darüber reden.
Ja, alles gut.
Unterbrich mich ruhig.
Ich brich dich gleich. Oder, ja, ich habe schon die nächste Frage direkt.
Also ich kann unendlich
Ich kann vielleicht auch noch was dazu beitragen. Also,
um einen Satz zu beenden, wir haben eine Wertemaske, in der steht alles drin, was man sich vorstellen kann. Wobei, nein, das ist natürlich gelogen. Ich kann mir sehr viel vorstellen. Aber alles, was wirklich, was man wissen möchte, was ich wissen möchte als Spieler, als Spielerin einer Hexe, die sich immer mit Alchemie befasst hat, die den größten Traum hatte, einen erröndigen Homunculus zu erschaffen, es nie geschafft hat. Darum habe ich mich jetzt auch gekümmert. Man kann es jetzt schaffen. Es ist sehr immer schön. Noch schwer, aber man kann es schaffen. Da findet man alles. Was passiert, wenn ich es anfasse? Was passiert, wenn ich es einatme? Was passiert, wenn ich es anlecke? Wenn ich es aufesse? Wofür kann ich es gebrauchen und was glauben die Leute
also
eigentlich?
Also wenn ich an meine Spielergruppe denke, sind soll. Das durchaus
ja,
legitime
das
Fragen. Dinge,
die muss man wissen, ja. Weil so funktioniert es in unserer Spielgruppe. Wenn es sich nicht rührt, wenn man es antippt, dann muss man es anlecken und dann haut man drauf. Und für all die Fragen, die sich dann irgendwie entwickeln könnten, gerade bei tendenziell passiven Elementen wie Pflanzen, muss es halt Antworten geben.
Also ich kann nur beitragen, dass ich mich um den Regelteil ein bisschen kümmere. Und die Menge an Crunch-Elementen, die da drin sind, ist erstaunlich. Also es sind ja nicht nur die Pflanzen an sich, die ihre Wirkung haben, sondern zu jeder Pflanze sind praktisch auch die ganzen bekannten alchemistischen Tinkturen und Elixiere und all das Zeug mit aufgelistet und auch als Wertelement dabei. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Pflanze hast und daraus kann man beispielsweise ein bestimmtes Elixier herstellen, ist das Elixier auch dabei aufgelistet. Das ist noch neue Sachen drin, die es bei DSA 5 auch so noch nicht gab. Und das ist keine kleine Menge. Also ich muss sagen, ich habe das beim Regelbearbeiten durchaus unterschätzt, wie lang man dafür braucht und wie viel das wirklich ist. Das ist schon eine große Menge. Es ist aber auch ein großes Buch und entsprechend, du findest auch alles, was du wirklich benötigst. Das ist schon super.
Umso beeindruckender finde ich, du musst dir das Ganze ja, also klingt jetzt negativer, als ich meine, aber du musst dir das alles ja ausdenken. Wie gehst du da ran? Wie gehst du, sagst du jetzt, was war bei dir der Prozess, warum ich mir diese Pflanze, warum will ich diese Pflanze haben oder warum wächst sie da? Hast du da irgendwie eine Reihenfolge gehabt? Jetzt außer mal, es gab Pflanzen, die vielleicht schon existiert haben, klar.
Okay, aber, das kann ich auch direkt verbinden mit einer grundsätzlichen Erklärung, wie ein Buch dieser Art entsteht.
Ach, toll.
Ein Traum.
Wahnsinn.
Du kannst gerne Nachfragen stellen, in jedem Punkt. Ja. So. Und an Alex darf mich gerne ergänzen, natürlich. Also, pass auf, der Vortrag beginnt. Es ist so, ich fing an bei Ulysses vor relativ genau einem Jahr und hatte als eine der ersten Aufgaben, um quasi zu beweisen, dass ich dem Job gewachsen bin, die Aufgabe, alle Pflanzen zu nehmen, die es so gibt, um mal zu überlegen, wie die in ein Buch passen.
Aber jetzt nicht alle Pflanzen auf der Welt, sondern in DSA.
In DSA, ja, aber okay. Es ist quasi das Gleiche. Nico kam zu mir und sagte so, plan doch mal ein aventurisches Herbarium. Ich so, cool, das klingt super, mach ich gerne. Dann schlug ich die Zoobotanica auf und war schon mal so, okay, ja, da ist viel drinne. Dann ging es weiter, Wege der Alchemie, Hanelzer und Kiebenkerl und dann natürlich noch viel weiter in die Vergangenheit, Abenteuer und so weiter. Das ist natürlich die Frage, was alles muss ich recherchieren, was darf ich recherchieren, was kann ich recherchieren, um irgendwann überhaupt dieses Buch rausbringen zu können. Und ich habe mich entschieden, erstmal als Hauptquelle die Zoobotanica, Wege der Alchemie, also vor allem die Regelbände von DSA 4 zu nehmen. Das war mein Ausgangspunkt für die Recherche. Ich habe mir alles angesehen, was da drin ist und entschieden, okay, es gibt zwei Arten von Pflanzen. Und das betrachten wir von regeltechnischer Seite. Wir haben einmal die Pflanzen, die brauchen Werte, die brauchen klare Regeln dazu, wie sie funktionieren und was ich damit machen kann. Das waren dann auch in der Zoobotanica die Pflanzen, die schon Rezepte mit angehängt hatten quasi. Da stand dann immer schon dabei, hier Eugenwurz, kannst du Eugensud draus machen und solche Sachen. Mhm. Da dachte ich mir, okay, cool, damit habe ich schon entschieden, Eugenwurz kommt in ein Herbarium und da in dasselbe Buch muss dann auch das Rezept für diesen Eugensud rein. Mhm. Weil das muss man zusammen haben, sonst wird mir ja bescheuert. Weil dieses Rumblättern, das ist auch einfach, ich habe mich direkt reinversetzt, wenn ich als Spieler dieses Buch aufschlage, das muss alles an einem Ort sein. Es macht keinen Sinn, an dieser Stelle die Pflanzen vorzustellen und die Rezepte in ein anderes Buch zu packen. Obwohl natürlich ein eigener Band zur Alchemie etwas ist, was ich mir wünsche. Und es ist auch immer noch absolut mehr als genug Material, wer die Wege der Alchemie mir aufgeschlagen hat. Weiß, wie unglaublich in die Tiefe dieses Buch geht, wie unglaublich gut recherchiert es auch ist, was so reale Theorien zur Alchemie angeht und so weiter. Mhm. Da kann man Fässer aufmachen ohne Ende. Jedenfalls, die einen Rezepte sind solche Pflanzen mit Regeln plus Rezept. Und dann gibt es noch andere Pflanzen, die wir gar nicht so genau beschreiben wollen. Erstmal, weil es vielleicht nichts dazu zu sagen gibt. Das ist vielleicht einfach nur eine Pusteblume, die macht vielleicht nichts. Aber vielleicht ist es auch eine aventurische Pusteblume, und wir wollen ihnen keine Regeln geben, weil es irgendwann auch langweilig wird, weil manche Ideen zu klein sind, um verregelt zu werden oder zu obskur, zu interessant vielleicht sogar, sodass man Interpretationsspielräume haben möchte. Denn was ich wichtig finde, ist halt, dass auch Rollenspiel unterstützt wird. Ich möchte Regeln haben, aber ich möchte auch was haben, wo ich vom Spiel selber gesagt bekomme, hier darfst du dir auch mal was überlegen. Und dann habe ich überlegt, okay, aber dann haben wir das Problem, dass wir nichts haben, was festgeschrieben ist. Und dann sind Leute wieder unglücklich, zu Recht natürlich auch, dass Dinge beliebig wirken können. Und dann habe ich mir auch dafür eine Lösung überlegt. Denn ich frequentiere ja diverse Foren und Kommentarsektionen und bin mit den Wünschen und Befürchtungen der Menschen vertraut.
Vorbildlich.
Manchmal teile ich sie auch, manchmal nicht. Insofern eine Lösung dafür. Wir haben also Pflanzen mit Regeln und wir haben Alltagspflanzen, so habe ich sie jetzt für diese Werke genannt, die der Aventurier aus seinem Alltag kennt, die Namen bekommen, die auch schon gesetzt waren teilweise, die aber teilweise ergänzt wurden, erweitert und die zwar vielleicht eine Wirkung haben, aber die ist nicht in Regeln festgelegt. Mhm. Die meisten davon haben keine Wirkung, die wir überhaupt auch nur irgendwie beschreiben, sondern da heißt es, man sagt sich, diese Pflanze hätte Heilkräfte. Völlig offen. Das ist dann aber auch etwas, was nur in einem Fließtext, in einem Satz erwähnt wird. Eine weitere Stufe davon wäre sowas wie, man sagt sich, diese Pflanze würde Feenwesen anziehen, indem sie Folgendes tut. Dann haben wir sowas wie zwei Sätze und das kriegt dann auch schon einen eigenen Absatz irgendwo im Buch. Beziehungsweise wir haben ein Kapitel für Alltagspflanzen, da wird sowas dann aufgegriffen. Was machen wir jetzt mit der Beliebigkeit? Und meine Lösung dafür war, nun ja, Beliebigkeit bedeutet ja erstmal nur, dass Interpretation möglich ist, sowohl von Spieler als auch von Charakterseite. Und indem wir sowieso schon bei Pflanzen wissen, dass die an verschiedenen Orten wachsen, manchmal vielleicht am Wüstenrand, manchmal vielleicht aber auch im Gebirge, weil die entsprechend widerstandsfähig sind oder anpassungsfähig, wissen wir ja auch, dass zum Beispiel der Boden, auf dem sie wächst, die Art, keine Ahnung, die Sonneneinstrahlung, die Art, wie, keine Ahnung, zufällig gedüngt wird durch irgendwelche Tiere, die da leben, Wirkungen beeinflussen kann. Das ist logisch. Das ist nicht an den Herren beigezogen, sondern das ergibt sich sowieso logisch irgendwie aus dem Thema Pflanze. So können auch neue, natürlich unterschiedliche Legenden entstehen, die sich widersprechen. Das heißt, wenn ich so eine Pflanze in meiner Spielrunde verwende und auf eine bestimmte Art und Weise interpretiere, wie dieses Ding jetzt Feenwesen anzieht, dann kann es sein, dass eine andere Spielgruppe dass dieselbe Pflanze findet in ihrer Welt, aber sie auch Feenwesen anzieht, aber irgendwie anders. Und das widerspricht sich nicht, weil man wird diese Pflanze nicht exakt dasselbe Exemplar gefunden haben, sondern nur dieselbe Art, nur in unterschiedlichen Orten.
Ja, okay.
Und somit haben wir zwar Offenheit, die rollenspieltechnisch ausgenutzt werden kann, aber eben nicht dieses Problem, dass man sich fühlt, als würde man falsch spielen. Es gibt zwar kein Falschspielen, ich bin absolut dagegen, überhaupt irgendwie sowas wie Falschspielen. Das ist überhaupt keine Diskussion, die führenswert ist in meinen Augen, weil Spaß ist halt wichtig. Regeln sind trotzdem wichtig und das nehme ich ernst, deswegen habe ich mir über diese ganzen Dinge furchtbare Gedanken gemacht. Das war mein
Ansatz. Das ist sehr schön zu hören, dass Regeln die wichtig sind.
Sind Regeln wichtig? Also ich bevorzuge einen Rollenspielansatz bei sowas und ich würde immer die Regeln beugen in meiner Spielgruppe, um mehr Spaß zu haben, wenn es nötig ist. Aber auch, weil unsere Gruppe fest ist. Das ist eine Gruppe, die sich immer, da kommen keine Fremden hinzu oder nur selten und die dann eher langfristig. Das Balancing ergibt sich dann im Zusammenspiel. Aber wenn man jetzt öfter mit unterschiedlichen Menschen spielt oder viel auf Conventions geht und Spielrunden hat, dann möchte man natürlich, dass Dinge gebalanced sind. Und dafür braucht man auch Regeln.
Mhm. Ist ja auch eine ganz gute Grundlage, um gemeinsam mit mal ganz anderen Leuten zu spielen, dass man quasi eine Grundlage hat. Und es sind ja Werkzeuge, denke ich mal.
Vor allem Regeln sind eben auch der schwierigste Teil. Deswegen bist du ja unser Regelexperte. Ich habe jetzt fürs Herbarium selbst auch sehr viele Regeln von DSA 4 auf 5 uminterpretiert und mir neue Dinge überlegt. Und ich glaube auch schon, zumindest im Bereich Pflanzen, habe ich langsam den Dreh raus. Aber da das Gesamtbild irgendwie im Blick zu behalten, obwohl im DSA 5, allein wenn man vom Regelwerk aus denkt, und das habe ich auch getan, weil es soll keine Zusatzfokusregeln gebraucht werden. Das ist ja der Grundsatz von DSA 5. Das ist alles freiwillig. Stackable quasi, aber nicht notwendig. Deswegen, selbst wenn man nur das DSA 5 Grundwegewerk als Grundlage nimmt und das ist schon irgendwie übersichtlich, ist es trotzdem schwierig, sich das alles in einer Weise präsent zu halten, die allgemeingültig ist. Weil ich gleichzeitig natürlich immer im Hinterkopf habe, wie wir spielen, was natürlich auch schon zu einem gewissen Grad immer Hausregeln beinhaltet. Einfach schon, weil wir angefangen haben zu spielen, bevor DSA 5 existierte zum Beispiel. Insofern, die Verwirrung da ist leicht, deswegen haben wir Adex und das Zielgespräch, um halt sowas auszubügeln.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ihr das dann koordiniert habt. Aber das hast
du also ich habe quasi vorgearbeitet und Vorschläge gemacht in den meisten Fällen und dann habe ich Adex darum gebeten, sich das anzusehen und dann wusste er schon, was ich meinte, wenn es neue Dinge waren oder es gibt ungefähre. Also man kann sich schon ungefähr denken, wie DSA 4 zu 5 konvertierbar ist. An manchen Punkten ist es schwieriger als an anderen. Bei Pflanzen war es jetzt nicht so kompliziert, weil man da mehr sowas macht wie viel Schaden verursacht die Einnahme irgendeines Giftes. Sich das umzurechnen ist nicht so schwierig. Aber bei so ein bisschen blumig formulierteren Dingen ist es natürlich dann immer auch eine Frage, wo wir diskutieren müssen manchmal.
Wenn ich kurz einsetzen darf, also generell könnt ihr euch jetzt so vorstellen, dass in diesem Fall Zoe mir einfach auch eine Liste mit Dingen, die gemacht werden muss, zugeschickt hat und mit in der genaueren Angabe, was zu tun ist. Plus, wenn es beispielsweise Elixiere oder Pflanzen gab, die bestimmte Werte brauchen, hat sie mir eine Maske geschickt, praktisch eine Vorlage, die ich dann auszufüllen habe, inklusive einer unglaublich umfangreichen Tabelle, wo was zu finden ist, wenn ich da auch nochmal nachschauen muss, was DSA 4 Bezugspunkte angeht und so weiter. Und so kann ich dann praktisch diese Arbeit ergänzen oder vervollständigen und schicke es ihr dann wieder. Sie schaut sich das dann auch an und fügt das dann dementsprechend an die passende Stelle dann auch wieder ein. Mhm. Dementsprechend, ich bin da wirklich eher nur so das kleine Rädchen in dieser Sache und sie ist da eher die den Gesamtüberblick hat. Ich habe da auch keine, also ich muss sagen, ich mag ja Pflanzen durchaus sehr gerne. Aber ich glaube, das ist dann insgesamt bei ihr besser aufgehoben, weil diese Tiefe, die schon in die Floristik geht, inklusive deiner Autoren, glaube ich, die sich da auch recht gut auskennen, ist schon bemerkenswert.
Also ich bin auch kein Botaniker oder so. Ich habe Pflanzen zu Hause und die leben.
Ich hatte Oma als bei Pflanzen mir zu Hause. Ja,
genau. Also ich habe einen Bambus, der lebt auch noch, aber das war's dann auch. Ja.
Ich habe einen Bonsai und eine Pflanze, die ich dir nicht mal benennen kann, aber sie ist schön und sie leben schon lange. Aber es ist nicht so, als wüsste ich super krass über botanische Dinge Bescheid, aber meine Autoren, die vor allem, also namentlich erstmal nennen, Christian Nehling und Katja Reinwald. Die haben beide aus beruflichen Gründen und privaten Hobbys und so weiter super Detailwissen über Pflanzen und die kennen auch diese ganzen super tollen Begriffe für alle Teile der Pflanze und sowas. wissen, wie das mit Klimazonen aussieht und diesen ganzen Kram. Und konnten deswegen auch super interpretieren, was in der Zootanika zum Beispiel gemeint war, als da solche Kategorien definiert wurden mit Vegetationszonen und so, wo ich mir halt dachte, cool, sieht sinnvoll aus. Aber sie hatten halt irgendwie Verständnis dafür, warum das mal so gewählt wurde und inwiefern wir das ändern müssen, können, sollten. Ja, Katja hat quasi eine Hälfte der Pflanzenbeschreibung im Hauptteil übernommen und dann dieses längere Kapitel zu den Alltagspflanzen, wo eben beschrieben wird, du bist jetzt in der Wüste, was kannst du finden? Und Christian hat die andere Hälfte der Hauptpflanzen gemacht und den ganzen anderen Rest des Buches haben quasi ich und Alex gemacht.
Ja, cool.
Plus mit Feedback von Katja vor allem, aber auch von Christian, weil ich da tatsächlich auch einfach manchmal nachfragen musste, so hier, oder wollte, einfach weil ihre Antworten so krass kompetent waren.
So. Teach me.
Ja, genau.
Ja.
Also,
ja. Wir haben in bestimmten Bereichen einfach auch Spezialisten unter den Autoren und es ist ja gut, wenn wir auf dieses Wissen quasi zurückgreifen können, weil Fall, auch wenn wir Redakteure jetzt quasi eine Art Gesamtüberblick über bestimmte Produkte haben, wir sind nicht in allen Fällen der absolute Spezialist für Themen. Das ist auch unmöglich. Aber wir sind ja nicht die Einzigen, die etwas dazu beizutragen haben, sondern wir haben ja ganz viele Autoren, die da sehr Feuer und Flamme sind, um diese Sachen auch fertigzustellen. Also ich weiß, Katja zum Beispiel, die ist, das war, glaube ich, eines ihrer wichtigsten Lieblingsprojekte. Insofern, die hat da, glaube ich, auch sehr, sehr viel Feedback gegeben. Ich habe es auch so miterlebt. Manchmal haben sie dann, glaube ich, so auch geskypt und dann noch Sachen abgeklärt. Also das war schon sehr interessant.
Also wenn ihr dann bald den Zusatzband für aventurische Fußballtaktiken macht.
Ja, ich habe mich ja schon auf der Experte. Liste für die Macherskan.
Ja, genau. Macherskan ist ja fix, als Autor. Denke
ich. Ja.
Apropos Macherskan, wir hatten es ganz kurz eben, Lieblingspflanze? Alraune, ne?
Meine Lieblingspflanze?
Ja.
Ja, also die Alraune selbst ist natürlich erstmal so eine nette Wurzel,
ja,
die ganz süße kleine Legenden dazu hat. Zum Beispiel im Bornland zieht man Alraunen gerne wie Puppenkleider an und setzt sie sogar manchmal mit an den Tisch. Das soll Glück bringen. Aber wenn du sie nicht los wirst, bevor du stirbst, dann gibt es ganz schreckliches Unheil.
Jetzt habe ich Angst.
Für alle, die dich kennen und die du liebst.
Ist Alraune, nicht, ist Alraune jetzt der Botaniker Noob? Ist das nicht echt einfach irgend so ein simples Gewächs?
Das ist ein Wurzelgewächs oder vielleicht ist, oh Gott. Also, ja, schlag mich nicht tot, wenn es kein Wurzelgewächs ist. Ich weiß nicht. Es ist vor allem eine Wurzel.
Aber es existiert.
Die hat auch Blätter. Die existiert wirklich. Ja. Ich glaube, die wird auch in der, keine Ahnung, medizinischen Heilkunde wurde sie verwendet. Mhm. Ich glaube, Ginseng ist zwar nicht direkt verwandt, aber für diese ganzen Mythen ist Ginseng ein Vorbild. Der wird immer noch verwendet in Ostasien und China, glaube ich, vor allem. Da kann man auch Ginseng-Tee und sowas kaufen. Inwiefern da die Wirkung bewiesen ist, weiß ich nicht.
Ja.
Auf jeden Fall wird es für irgendwelche Dinge verwendet. Auf jeden Fall ist es vor allem eine Wurzel, die manchmal entfernt oder mehr so aussieht wie ein Mensch.
Ah, ja, jetzt erinnere ich mich.
Und wenn du eine Alraunenwurzel findest, die dir ähnlich sieht.
Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie gehört zu den Nachtschattengewächsen. Habe ich. Ich habe
mich manchmal so Stimmen in meinem fertig Kopf, mit eurem Wissen über Pflanzen.
Alles gut.
Sehr interessant.
Wir sind ja noch im Bereich des Fantastischen, Alex. Da kannst du mitreden.
Ja, das kann ich noch.
Erinnerst du dich daran, als du meiner Hexe vor 5+W6 Jahren eine Alraune zugespielt hast, als Belohnung für irgendein Abenteuer, die immer noch in meinem Inventar quasi liegt, irgendwie in meiner Tasche. Aber ich konnte dieses Ritual niemals rekonstruieren, mit dem man sie erweckt.
Bald.
Pass auf.
Bald ist es soweit.
Ich habe mir da wundervolle Dinge für überlegt.
Das ist natürlich den Spielmeister oder Spielleiter mit den eigenen Waffen schlagen. Du schreibst einfach die Regeln, die er dann verwendet.
Das Weil ich damit die Rolle nicht erschaffen konnte, gebe ich es jetzt der Welt zurück, ob sie das haben will oder nicht.
Ist okay, ich glaube, ich kann damit leben. Aber ich erinnere mich tatsächlich sogar an die Alraune, ja.
Ja, also es ist
war schon damals geschwärmt für den Homunculus.
Ja, einfach, es ist einfach, stell dir das vor, du hast so eine kleine Wurzel. So eine kleine mürrische Wurzel, die läuft dir hinterher. Ist das nicht toll?
Das ist echt lustig.
Ich finde das süß. Ja,
das erinnert mich an ein Pokémon. Ich weiß
aber nicht, warum. Ja, das ist wie ein Pokémon. Das ist wie ein Mirapla.
Ja, genau.
Nur böse.
Ja, jetzt mal übrigens, wo du es gerade sagst, ich glaube, Mirapla, ohne das Thema jetzt großartig wechseln zu wollen, ist, glaube ich, auch an der Alraune ange...
Das kann sein.
Ja.
Ich finde übrigens Geiles besonders Pokémon. Erschreckend, dass ich verstehe, was ihr da sagt. So, ich kann noch was mit Pokémon...
So alt bist du nicht. Jetzt übertreib mal nicht.
Ich bin im Vergleich zu euch uralt. Aber... Ja, wie gesagt, ich verstehe euch ja und der Homunculus auf jeden Fall, denke ich auch, der wird sehr interessant sein, weil wir werden auch ein bisschen mehr bringen, als es bei Weg der Alchemie beispielsweise der Fall war.
Ja, es gab einen Text zum Homunculus und dann nochmal den gleichen Text in der Zubotanik und in Wege der Alchemie. Habe ich traurigerweise festgestellt. Ich dachte mir, oh, da war doch irgendwo so ein Text, der war doch länger. Das war der gleiche Text nochmal. Oh. Aber das hat mir mehr Freiheit gegeben, zu interpretieren, ausgenutzt. Was diese Sagen denn jetzt bedeuten. Also, soll ich überhaupt darüber weiterreden? Wären noch andere Themen, oder?
Alles gut, ich würde dich jetzt, ich merke schon. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen, weil ich habe mich gerade gefragt, hat die Alraune, wie du sie jetzt interpretiert oder umgesetzt hast in dem Buch, nicht auch cthulhuide Züge?
Wow, deine Überleitung ist großartig. Also, nicht geplant, ja. Aber wirklich großartig. ich glaube, zu Cthulhu Mythos in der DSA-Version können wir beide was sagen, weil wir uns das Projekt quasi ein bisschen aufgeteilt haben. Zoe hat da an, sagen wir mal, sehr speziellen Produkten gearbeitet. Und Texte beigesteuert für das Hauptbuch und ich koordiniere jetzt mittlerweile das Hauptbuch und die restlichen Sachen, die Zoe nicht übernommen hat. Ich muss aber dazu sagen, vorher war ich Nico sehr dankbar. Der hat einen größeren Teil der Erstplanung quasi übernommen, was einfach daran liegt, dass ich mit Zoe zusammen in ganz vielen anderen Sachen noch involviert war, wie Götterwirken oder die Aranien-Produktpalette. Das hat alles natürlich sehr viel Zeit gekostet und dementsprechend hat Nico da schon ganz gute Vorarbeit geleistet und Sachen koordiniert. Das ist jetzt erstmal wieder bei mir und wir sind fleißig dabei, alle Sachen fertigzustellen, dass sie auch ausgeliefert werden können. Aber ich sage gleich, das ist keine Sache, die einfach so schnipp passiert, sondern wir bemühen uns da wirklich das Buch, das ja für D&D oder für Pathfinder gemacht war, dementsprechend auch so zu überarbeiten, dass das auf die Welt von der und Aventurien passt. Und das bedeutet auch wirklich, dass wir da nicht einfach nur die Texte mit DSA-5-Werten ausstatten, sondern wir greifen da auch schon stärker noch in Regelung und in die Texte ein. Also da müssen Sachen ergänzt und umgearbeitet werden. Aber es macht schon Spaß, muss ich zugeben. Es ist momentan gerade eines meiner Lieblingsprojekte. Besonders toll ist auch die Zusammenarbeit mit den ganzen Autoren, die da gerade was schreiben. Unter anderem der Sebastian Thurau, der schreibt ein Solo-Abenteuer. Habe ich auch schon gelesen und gespielt. Das ist schon in seinem sehr weiten Stadium. Ich bin nicht gestorben übrigens. Nicht mal wahnsinnig geworden, aber ich habe gar nichts von der Story als Held mitbekommen. Ich bin praktisch wie geflohen, als ich das getestet habe. Aber ich habe mir natürlich schon den Rest auch angesehen. Und ich stehe immer in Kontakt mit Frank Heller, das ist unser Cthulhu-Experte, der ja jahrelang als Redakteur auch das Cthulhu-Rollenspiel betreut hat. Der checkt auch nochmal viele Sachen gegen und hat uns sehr wertvolle Tipps gegeben, was zum Beispiel in Aventurien gar nicht möglich ist. Darauf werden wir auch sehr stark Rücksicht nehmen. Also es gibt so bestimmte Wesenheiten, die sind rein irdisch, die können nicht in Aventurien einfach so auftauchen. Wir werden die zwar auch in einem Spezialband mit Werten ausstatten, wenn man sie doch irgendwie übernehmen will, aber generell, die werden zum Beispiel in diesem Hauptbuch nicht vorkommen.
Also ich werde mit meinem Dajinbus-Kur schon dem großen fliegenden Auge in Form eines Planeten begegnen können. Ich habe den Namen vergessen.
Gab einen großen Alten oder zumindest ein sehr mächtiges Wesen, namens, glaube ich, Grat oder Krot. Das war der fliegende Ball mit dem Auge, ja, das hast du schon gesehen. Den wird es theoretisch geben, aber ich glaube, er wird erstmal nicht so schnell in Aventurien auftauchen, sonst wäre es das Ende von Aventurien. Aber du kannst mit deinem maraskanischen Buskur auf jeden Fall auch auf Maraskan Mysterien des Mythos ergründen und auch auf Wesen und Geheimnisse stoßen. Also das wird möglich sein und das Buch wird dir alles bieten, was du dafür brauchst. Ich würde vorschlagen, bevor ich vielleicht noch ein paar Details zu den einzelnen Sachen nenne, kann Zoe vielleicht zumindest schon mal berichten, an welchem Produkt speziell sie dort dran arbeitet. Denn ich glaube, das ist auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten.
Natürlich kann ich das.
Dann mach mal.
Bitte, bitte.
Ja, ich arbeite wieder mit Ralf Kurzsiefer zusammen, nachdem ich mit ihm den Aranien-Soundtrack gemacht habe, also für das Dornenreich, Aranien und das Erbe des Morgulats. Denn der Cthulhu-Mythos für DSA bekommt auch einen Soundtrack. Mhm. Haben wir gesehen beim Crowdfunding. Und ich habe da schon für jeden der, ich glaube, 15 Tracks bisher Vorschauen gesehen. Wir haben ein paar Ideen quasi hin und her geworfen, ein paar Schnipsel überarbeitet. Aber ein paar der Lieder, sagen wir 3, 4, sind schon fast fertig. Ich wurde auch von Nico darum gebeten, mal einen dann auszuwählen, den wir auch mal im Preview machen können, mhm, wie wir es jetzt bei dem für den Aranien gemacht haben. Da ist gutes Zeug dabei. Also ich bin total begeistert. Vor allem haben wir ein Lied, das ein typisches Ritual quasi Audio illustriert. Wie nennt man das? Untermalt. Wundervoll. Da haben wir sogar extra Texts quasi von Ralf Einsprech singen lassen, um die Anrufung ein bisschen zu aventurisieren und so. Da haben wir dieses typische Ia-Ia und so weiter.
Okay.
Und wundervolle rhythmische Klänge. Meine Anweisung, Inspiration, Idee für Ralf da war, ja, hier, stell dir vor, du bist so ein Kultist und triffst dich abends mit deinen Freunden und du musst mal, du hast da zwar viel Arbeit reingesteckt, aber du bist pleite und hast kein Geld, deswegen auch keine richtigen Instrumente. Aber du hast voll Herzblut und willst unbedingt so ein Teil beschwören. So einen Song hätte ich gerne. Und so klingt es auch. Es ist wundervoll. Ich glaube, ich werde es sogar wahrscheinlich als ersten Song auf die CD setzen, damit man sich richtig einmal eingestimmt fühlt.
Damit man gleich drin ist.
Ja, das Ritual leitet quasi dann ein und dann wird es immer schlimmer.
Also kann ich dazu perfekt meine Cthulhu ASMR Audiomassage machen?
Ja,
Entschuldige, ja. Ich konnte nicht, ich kam nicht drum rum. Ich kam nicht drum rum.
Oder doch, tut es. Internet, yeah.
Ach, wenn man das einfach bei Google eingeben würde, was man dann wohl findet.
Also,
naja.
Ich habe da wundervolle Dinge gefunden bei der Recherche. Das war ein
ja,
Traum.
Das glaube ich dir.
Ich sag mal, die Arbeit mit Ralf Kurzsiefer ist auch eigentlich immer ziemlich entspannt.
Also, ja.
Man gibt ihm Ideen, soweit ich das mitbekommen habe. Du hast ja mehr tatsächlich jetzt mit ihm schon auch gearbeitet. Und dann entstehen auf wundersame Art und Weise, vermutlich aber trotzdem mit ganz viel Arbeit, tolle Soundtracks. Also, muss man
ja
sagen.
Ja, er ist der Meinung, es ist sehr gut, dass ich keine Ahnung von Musiktheorie habe. Weil ich war so bei Aranien so, hallo Ralf, ich weiß nichts über Musik. Ich höre Musik, aber wie man die macht? Er so, wundervoll, wundervoll, das ist genau das Richtige. Du beschreibst mir dein Gefühl und ich interpretiere. Und ich so, yeah. Ja. Und das habe ich dann getan.
So sehen die Texte dann auch aus. Also, musst du dir vorstellen, da gibt es
also
immer so
kleine.
Also, ich
habe mir quasi so Vignetten überlegt, genau. Halt, ja. So, ja, so Fetzen des Spiels, wie man das halt vielleicht hätte. Das habe ich auch im Booklet dann versucht, so ein bisschen zu umschreiben. So, wie man das benutzen könnte und dann auch die Beschreibung selbst halt so vorlesetextmäßig zu gestalten. Das Booklet ist halt wahnsinnig kurz, deswegen musste ich dann die Hälfte des Textes wieder kürzen, aber es ist immer noch vignettenartig gestaltet, sodass man halt ja quasi auch den Tast als Vorlesetext oder sowas auch verwenden kann, wenn man möchte, wenn man es mag.
Sehr cool. Das heißt, du nutzt dann die Musik jetzt, um weiterhin deine Cthulhu-Bücher weiterzuschreiben. Als Inspirator, nein, okay, nicht.
Also vor allen Dingen ist es ganz gut, wenn man bei so ganz großen Projekten die Arbeit ein bisschen teilt. Das ist, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr starke Erleichterung. Weil wenn du ganz viele Einzelteile bei so einem großen Crowdfunding praktisch bearbeiten musst, auch wenn es nur redaktionell ist und nicht so viel an Textarbeit als Autor, ist es schon gut, wenn da wirklich das aufgeteilt wird. Ich kann nur sagen, dass das Grundbuch selbst, das ist immer noch jede Menge Arbeit, die da reinfließen muss, ist aber auf bestem Wege fertiggestellt zu werden. Da habe ich glücklicherweise auch ganz viele Helfer noch, die bei den Wertekästen mithelfen, mhm, denn das sind eine ganze, ganze Menge. Die Abenteuer, die in einem Band reinkommen, in so ein 48-seitiges Heft, die sind in Arbeit, in verschiedenen Stadien. Wie gesagt, Sebastian Thurhaus Abenteuer konnte ich schon Probe spielen. Da ist gar nicht mehr viel zu tun. Das sieht schon sehr gut aus. Hat auch vom Feeling her wirklich so dieses, es ist ein Cthulhu-Abenteuer und du gehst alleine an einen nebligen Ort und da passieren Dinge. Und hat ganz viele Enden, das war mir auch sehr wichtig, das
fand ich
sehr
cool. Ich mag, wenn Dinge passieren.
Ja, da kannst du einmal wirklich die Wahrheit erfahren, manchmal hast du nur so die Hälfte, aber es ist wirklich cool gemacht. Und die anderen beiden Abenteuer, die da weiß ich so größtenteils schon die Grundzüge, also praktisch das ist die Exposé-Phase und da bin ich gespannt, wie es dann auch wird. Und wir haben natürlich auch noch das Cthulhu Vademecum. Das wird, glaube ich, wirklich grandios. Da habe ich schon das Exposé bereits auch schon wieder zurückgeschickt. Und der Autor, der David Lukassen.
Du sahst so glücklich aus, nachdem du es gelesen hast, dass ich nichts darüber wissen will, damit ich es richtig lesen kann.
Okay, dann versuche ich Spoiler zu vermeiden. Ich sage einfach, das ist wirklich, es ist wirklich ein cooles Ding. Das hat auch das Feeling wirklich, Cthulhu einzufangen. Es geht da, das ist kein großer Spoiler, es geht da wirklich um ein Kultbuch quasi, jemand, der seine Gedanken dazu aufschreibt.
Ja,
das ist schon, also ich bin auch gespannt, ich werde es auch gerne lesen. Also da bin ich schon wirklich, wirklich gespannt drauf, was er daraus macht. Und ich selbst bin, wie gesagt, auch noch bei dem Grundbuch selbst, muss einige Sachen noch ändern, damit es auf Aventurien passt. Und die versprochene Abenteuerskizze ist natürlich auch schon in Arbeit, da bin ich schon sehr weit. Für unser Streaming-Abenteuer, was wir gemacht haben, bin ich zuversichtlich, dass das auch alles vom Plan her sehr gut aufgehen wird und funktioniert.
Sehr cool.
Und wie gesagt, ich bin dankbar, dass Zoe dann zum Beispiel die CD ein bisschen mit rein verwaltet und vielleicht kann ich ihr noch irgendwas übergeben zwischenzeitlich. Aber nein, ich denke, das wird zeitlich schon alles so funktionieren.
Vielleicht Cthulhu Herbarium?
Ich bringe sie nicht auf solche Gedanken.
Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Aber ist ja jetzt nicht so, dass wir da schon am Ende sind, denn wir haben ja noch was ich mir hier aufgeschrieben habe, nämlich Aranien, das Dornenreich. Wir hatten eben ganz kurz schon den Soundtrack mit Ralf erwähnt. Da hatten wir auch, glaube ich, gestern mal kurz was auf, was heißt kurz, wir haben was auf Facebook gepostet, mit so einem kleinen, einer wunderschönen Animation. Und das war ja eigentlich auch schon ziemlich cool. Einer hat, glaube ich, geschrieben, es hat ihn an The Wall von Pink Floyd erinnert. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Fand ich auch interessant. Aber sehr cool.
Ich fände es auch cool, wenn wir so neue Sachen ausprobieren, wie mein Lied zu posten oder so, wenn ihr dann Feedback gebt, einfach, ob ihr das cool findet, ob ihr gerne mehr davon hören würdet.
Ja.
Dann machen wir das öfter.
Genau. Also,
positives Feedback funktioniert auch.
Ja.
Wink mit dem Zaun frei. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe...
Wir sind Menschen und wir freuen uns über Lob.
Wir haben ganz viel Lob bekommen, muss ich dazu sagen.
Hab ich gehört und ich war ekstatisch.
Es tut viel gut.
Ja, es macht Freude.
Ja, ich wollte nämlich nur sagen, dass vielleicht ist es ja dem einen oder anderen, der zuhört bzw. zuschaut, aufgefallen, dass ich ein paar Dinge, wir haben nämlich sehr viele Antworten über Instagram ja bekommen, da schon aufgegriffen habe. Unter anderem tolle Kommentare mit Pink Floyd-Referenzen. Aber das heißt, wenn ihr irgendwie Rückmeldungen habt oder wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, positiv, im Idealfall positiv, lasst uns das wissen. Das ist jetzt die erste Folge, aber ich hoffe und bin guter Dinge, dass es nicht letzte ist. Insofern, wenn ihr da irgendwie was zu sagen habt oder wissen wollt oder sowas. Wir sind ja jetzt schon sehr ins Detail gegangen. Ihr seht also da... Da kommt was bei rum. Aber bevor ich jetzt den Faden verliere, Aranien, das Dornenreich, du schreibst das Abenteuer.
Ja, richtig, das Abenteuer ist von mir. Ich kann so viel schon ausführen, ohne hart zu spoilern. Es ist ein klassisches Regionalabenteuer, das heißt, es gibt eine kleine Rundreise durch mehrere Orte von Aranien. Insbesondere wird Palmyramis, das ist eine Region, die so ein bisschen tibetisch auch angehaucht ist, mit Bergklöster und so weiter eine Rolle spielen und dort insbesondere ein Ort, der auf dem Cover zu sehen ist, nämlich die Pyramide von Ras Lamashu. Dort lebt nämlich eine leibhaftige Sphinx und ist die Wächterin dieser Pyramide. Ein von mir schon einmal in einem früheren Abenteuer genutzter Ort und ich wollte die Geschichte ein bisschen weiterspinnen. Damit man einfach weiß, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen ist, das entstand durch ein Brainstorming zwischen Johannes, Zoe und mir, als wir gerade quasi eine kurze Pause eingelegt hatten und geblickt haben, was machen wir jetzt? Ja? Und durch diese Ideen, die dann so ein bisschen geflossen sind, baute sich dann auch die Idee des Abenteuers komplett auf. Man kann auch dazu sagen, es ist ein Abenteuer, das am Anfang ein, ja, nennen wir es mal einen, ja, klassischen Einstieg kann man es nicht nennen, aber man trifft sich an einem Ort, der in Araninsel bekannt ist. Das ist eine Karawanserei und von dort aus geht dann die Action los. Und je später oder je weiter das Abenteuer voranschreitet, desto freier wird es auch. Und die Helden müssen sehr genau überlegen, wo sie hingehen und was sie machen, um das Ziel zu erreichen. Also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Abenteuer geworden und ich freue mich schon darauf, was die Leute sagen.
Haben wir dazu nicht mal einen Let's Play gehabt?
Oder nein, also zu diesem Abenteuer gab es noch kein Let's Play.
Irgendwas sagt mir das mit dieser Karawanserei.
Ja, die Karawanserei, das Rote Kamel ist ein Ort, den ich sehr gerne einführe bei Araninsel Abenteuer. Es ist ein immer wiederkehrender Ort mit einem ebenso kuriosen Besitzer.
Ich aufpasse.
ich bin jemand, der es sehr schätzt, wenn, ich nenne es mal, bestimmte Dinge häufiger auftauchen. Das ist wie für mich in einer Serie, dass ich nicht immer nur neue Sachen auch sehen will, sondern ich will ja auch die Entwicklung von Personen sehen oder dass sie wiederkehren. Und deswegen benutze ich bestimmte Sachen in Regionen, damit sie einfach Wiedererkennungswert haben, gerne häufig und oft. Ich würde sogar, wenn ich noch mehr Abenteuer schreiben könnte, wenn das meine Zeit zulassen würde, an vielen anderen Orten das auch so handhaben. Aber natürlich gibt es gewisse Grenzen, denn ich kann auch nur eine bestimmte Menge an Dingen natürlich verfassen. Aber Araninsel ist ja einer meiner Lieblingsländer. Dementsprechend habe ich da auch ein gewisses Herz für bestimmte Figuren und bestimmte Orte, die ich da sehr gerne feature. Zum Beispiel auch diese Sphinx und die Pyramide. Die ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, weil sie ein ganz besonderer Ort ist, der auch nicht so verbraucht war und vor allen Dingen auch total speziell war. Und dementsprechend, ich glaube, das Abenteuer, die Ideen, die da eingeflossen sind, waren sehr gut. Man beachte übrigens später die einzelnen Überschriften, wo wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben haben, den Kapiteln Überschriften zu geben, die sehr, sehr passend sind. Aber das war manchmal gar nicht so einfach.
Du hast mir mal was geschrieben dazu.
Ich kann ohne viel zu spoilern, sagen, wir es gab ein Kapitel, das heißt Tigertempel.
Erinnere dich lieber nicht daran.
Sphinxschatz und dann Eunuchen. Da muss man gucken, was da noch kommt. Es war gar nicht so einfach.
Ja,
also, wir haben so ein Brainstorming nicht nur innerhalb der Redaktion, sondern auch mit Markus und mit dir ausgeführt. Da kamen dann schon ein paar spannende Sachen zustande, was das zweite Wort hinter Eunuchen
war. Wir können es ja mal mit dem Chat versuchen.
Ja. Oh, ich bin da im Internet immer so ein bisschen vorsichtig.
Wir sehen ja eh nicht. Das ist dann also das Problem der Regie.
Gerne.
Wir suchten Alliterationen und Eunuchen. Es war unglaublich faszinierend, dass hintereinander eine größere Anzahl Personen auf dasselbe absurde Wort gekommen sind.
Oh, ja.
Sag
ja.
es nicht. Das lösen wir, wenn überhaupt, im nächsten Podcast.
Okay, genau, demnächst. Da war schon, also das war schon bemerkenswert.
Ich glaube, das fragliche Wort ist mir sogar schon ins Ohr geflüstert worden. Aber ich sag mal nichts. Ja, alles gut.
Bitterer Ernst.
Das war ja auch nur eine Metapher für, habe ich mich dran erinnert.
Sehr gut.
Insofern, keine Sorge, werde ich nicht erwähnen. Ja, sehr cool. Ich fand, das war selbst für mich, der euch täglich in der Arbeit sieht, sehr interessante Einblicke. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was außer zum Herbarium, was ihr auf jeden Fall loswerden sollt?
Ja.
Bitte.
Außer zum Herbarium.
Also ich dachte, jetzt kommt es hier aus der Pistole.
Ach nee, so ohne Vorlage kann ich nicht.
Achso, okay, ja gut.
Du musst mir schon ein Thema geben.
Pflanzen hatten, das ist ja alles Herbarium. Ich möchte nicht zu sehr auf Araninsel eingehen, weil wir dafür vielleicht noch eine eigene Folge machen wollen. Weil...
Ist ein Argument, ja.
Jasmin und du da vielleicht ganz gerne noch mal ein bisschen mehr zu sagen wollen. Ihr habt da ja auch damit dran gearbeitet. Insofern würde ich das gerne ein bisschen irgendwie hinten anstellen oder fürs nächste Mal aufheben. Vielleicht machen wir da, das kann ja auch sein. Nächste Podcast-Folge Araninsel.
Könnte man machen, wenn die Leute das möchten.
Ganz genau, das wäre nämlich auch für mich eine interessante Frage. Vielleicht um mal ganz kurz von dem Aventurien-Kontext wegzukommen oder DSA-Kontext, dass wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn ihr einfach mal sagt, was ihr zu dem ganzen Thema oder dem ganzen Podcast denkt, wie ihr das bis jetzt so fandet, was wir alles so besprochen haben, was ihr für Einblicke in die Arbeit der Redaktion oder zumindest mal von zwei Redakteuren bzw. Redakteurinnen bekommen habt. Und
ja auch dazu, wie wir reden, so war das jetzt zu viel Interview?
Ach so, genau, stimmt.
War das gut so?
Ja. Nerven meine mehr, Anmerkungen.
Mehr Anmerkungen, mehr
ja.
Witze.
Ja.
Bin mehr ich, oder weniger Niveau.
Kann ich wirklich noch witziger
werden? Der
Regler
geht dann in alle Richtungen quasi unendlich weit.
Ja, genau. Insofern würde ich fast sagen, da wir jetzt ziemlich genau eine Stunde haben und das eine sehr gute Zeit ist, weil eine Stunde ist sehr gut, schließen wir den Podcast damit
nochmal. Nein.
Nicht?
Ich habe versprochen, ich hab, soll doch was zu trauern sein. Das, ich glaube, das sollten wir machen, sonst ja, sind die Leute sauer.
Ich bin so darum bemüht, das geheim zu halten, dass es mir fast entfallen ist.
Ich gebe zu, ja, ja. Nein, also zu Torvald sollten wir tatsächlich
ja,
doch was
klar.
sagen.
Ja, natürlich.
Ich habe ja extra mir Instruktionen von Nico geholt, was schon gesagt werden darf und was wir erst ein bisschen später noch verkünden. Also ich glaube, ganz interessant für die Leute wird sein, dass wir im Crowdfunding auf jeden Fall ein Swafnir-Wattemekum haben werden. Insofern, ich glaube, das ist schon mal eine ganz nette Neuigkeit. Wir werden, das glaube ich, ist noch nicht bekannt gewesen, ein Solo-Abenteuer auch extra dafür noch entwerfen. Wir haben da auch schon ganz, ganz früher mal eine Idee zu gehabt. Das ist quasi Hangover Torval, wo man aufwacht nach einer Nacht und noch nicht so genau weiß, was da so passiert ist.
Sehr
und
schön.
Das wird ein Solo-Abenteuer. Ich glaube, das wird ganz, ganz besonders toll werden. Das ist auch der Grund, warum wir das auch als Crowdfunding machen. Wir haben halt Ideen für noch deutlich mehr zusätzliche Dinge als
gespannt,
bei so einer normalen Palette. Es sind aber ein paar Sachen dabei, wo wir wirklich gucken müssen, ob wir, also ich gehe davon aus, ich bin ja absolut zuversichtlich, was Crowdfunding angeht, aber das ist halt etwas, was wir normalerweise so nicht realisieren würden.
Mhm.
Und dementsprechend da, glaube ich, kann das schon gehen, das wird auch die Leute, glaube ich, stark begeistern. Und ich kann zumindest schon sagen, was so die ein paar regeltechnische Sachen angeht oder was an Profession und Crunch-Elemente, die Leute erwarten wird. Also Torvald wird relativ viele übernatürliche Professionen auch umfassen, womit man vielleicht jetzt gar nicht rechnen würde. Aber wir haben ja nicht nur zwei Magierakademien dort. Mit den Kjalsker Tierkriegern und den dortigen Schamanen, die darf man ja nicht vergessen. Das sind zwar keine Torvaller in dem Sinne, aber das Kjalsker Land beschreiben wir auch. Haben wir noch zwei weitere Professionen in diese Richtung. Und wir werden auch noch ein bisschen mehr über die Zauberbarden dieser Region, die Sangare, erfahren. Und dann gibt es noch ein paar ganz neue Professionen. Unter anderem den erst heute benannten, da haben wir auch ein kleines Brainstorming gemacht, den Runenschöpfer, ne? So hieß er, glaube ich, jetzt schlussendlich.
Ja,
ja, der wird sich mit der Herstellung von Runen auf unterschiedlichsten Materialien beschäftigen. Also sprich, das kann auf einer Waffe sein, das kann auf Holz sein, um es vielleicht in einen Mast einzubauen beim Schiff oder Zaubertätowierungen. Also da wird uns einiges erwarten, was man da machen kann. Ja, und ansonsten kann ich noch berichten, die Godi, das sind praktisch so, nennen wir sie mal, Hellseher und Menschen aus Torvald, die Orakelsprüche verkünden. Da wird es zwar keine eigene Profession geben, sondern das ist eher so ein Überbau, der verschiedene Versionen eines Helden abdecken kann. Das kann zum Beispiel ein Zelot sein, der bestimmte Visionen hat. Das kann auch ein Magiedilettant sein oder auch ein Betrüger. Also jemand, der einfach nur vorgaukelt, jemand zu sein, der die Zukunft voraussagen kann. Die werden auch hier auf jeden Fall noch ein größeres Thema dran in der Spielhilfe sein.
Also ich habe bei mir, ich sitze ja genau gegenüber von der Pinnwand, auf der dieses Crowdfunding geplant wurde. Und es ist voll mit Sachen. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Deswegen nur Sachen, aber es ist sehr voll. Ich bin echt gespannt, ey. Also
das macht mir auch manchmal ein bisschen Angst. Also das, die Sache ist ja die, ich will jetzt nicht sagen, aber in 80-90% aller Fälle kann es sein, dass ein Buch quasi immer über meinen Schreibtisch auch geht, weil irgendwelche Regeln drin sind oder Dinge, die ich machen muss. Und dementsprechend, ich habe auch immer Angst vor so großen Crowdfundings. Es ist eine Menge Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Aber ich freue mich auch auf Torvald und ich muss natürlich zugeben, insbesondere auf das Kjalsker Land. Da habe ich auch ein Faible für. Habe ich ja mal einen Roman für geschrieben, der neu aufgelegt wird.
Oh,
ich hoffe, der wird auch ein neues Cover nochmal bekommen. Und ja, wie gesagt, also ich interessiere mich auch für Torvald, aber das Kjalsker Land ist natürlich auch so eine Region, wo ich früher bei meiner ganz alten Gruppe einen Spieler hatte, der hat dort einen Kjalsgaard Tierkrieger gespielt und der hat den so überzeugend, so geil gespielt, das ist uns allen damals in Erinnerung geblieben. Und da freue ich mich schon drauf, also muss ich sagen. Also
es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, sorry, dass ich unterbreche, aber es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Klischee-Marketing-mäßig an, wenn ich das jetzt sage. Aber was ich tatsächlich echt cool finde und was wo ich mich nicht verwehren kann, also nicht, dass ich es wollen würde, aber wo ich mich nicht verwehren kann, ist tatsächlich die Begeisterung, mit der viele Leute an dieses Thema rangehen, Thor. Weil für mich jetzt als jemand, der nicht mit DSA aufgewachsen ist, umso beeindruckender, wenn du siehst, wie da gerade Nico auch für brennt und so. Das finde ich echt stark. Also ich finde es cool. Ich bin echt gespannt.
Ja, ich auch. Also ich glaube, das wird auch eine tolle Spielhilfe werden. Wie gesagt, du hast ja so ein bisschen das Wikinger-Feeling und das Barbarentum. Das wird auch spannende neue Ansätze vom Hintergrund her bieten. Wie bei Aranien auch, wollen wir ja nicht nur alles Alte aufkochen, sondern wir werden auch ein paar neue Sachen, neue Ansätze reinbringen. Und das wird spannend werden.
Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir es, oder? Habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht mehr.
Ich glaube nicht.
Cool. Ich fand's sehr cool. Ich hoffe, es hat euch beiden auch Spaß gemacht.
Ja.
Ich werde gerne nach meiner Meinung gefragt.
Ich auch. So ein Zufall, dass wir hier sitzen. Und ich hoffe vor allem, dass es euch Zuhörern und Zuschauern Spaß gemacht habt. Und ja, ich denke mal, das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein. So optimistisch bin ich. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen, neben mir sitzen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch das Ganze gefallen hat, würden wir uns besonders freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Denn ich habe jeden Tag ein Auge auf unseren Twitch-Kanal und wache darüber. Und bei mir löst es besondere Glücksgefühle aus, wenn ich sehe, dass euch die Abos gefallen, die Abos, der Inhalte gefallen. Und deswegen, wie sagt man, Daumen hoch. Followen, subscriben, YouTube haben wir auch noch einen Kanal, also bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an euch beide. Einen wunderschönen Abend oder je nachdem, wann ihr es hört. Alles Gute. Macht's gut, auf Wiedersehen.
Tschüss.